Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo, mein Name ist Tillmann. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Kleopatra, die letzte Pharaonin. Kleopatra die siebte Philopator. Geboren 69 vor Christus in Alexandria, gestorben 12. August 30 vor Christus eben da. Herrschte als letzte Königin der makedonisch-griechischen Dynastie der Ptolemäer von 51 vor Christus bis 30 vor Christus über Ägypten. In den ersten 4 Jahren regierte sie zunächst gemeinsam mit ihrem Bruder Ptolemaios dem VIII., der 47 vor Christus im Alter von 14 Jahren starb, später mit anderen männlichen Mitregenten, da unter der Garantie Roms gesetzliche Regelungen eine Doppelbesetzung des Thrones vorsahen. Kleopatra wollte ihr Reich konsolidieren und ausbauen, konnte dieses Ziel aber gegen die Weltmacht Rom nicht durchsetzen. Zwar gewann sie die beiden mächtigsten Römer ihrer Zeit, zuerst Gaius Julius Caesar und nach dessen Ermordung Marcus Antonius zu Geliebten und konnte mit deren Hilfe für einige Zeit die Machtstellung des Ptolemäerreiches deutlich verbessern. Antonius' Niederlage gegen den späteren Kaiser Augustus bedeutete jedoch das Ende ihrer Herrschaft. Kleopatra und Antonius begingen Suizid und Ägypten wurde zur römischen Provinz. Die Königin Kleopatra gilt als Inbegriff der Schönheit und Verführungskunst. Das Liebesdrama von Antonius und Kleopatra, das Verhältnis der ägyptischen Königin zu Caesar sowie die mysteriösen Umstände ihres Todes beflügeln die Fantasie der Menschen seit der Antike und inspirierten zahlreiche bedeutende Schriftsteller, Komponisten, Maler und seit dem 20. Jahrhundert auch Filmproduzenten. Als literarisches Hauptwerk zu diesem Thema gilt die Tragödie Antonius und Kleopatra von William Shakespeare. Leben. Über Kleopatras Jugendjahre liegen nur wenige Angaben vor. Sie wurde in Alexandria geboren und dürfte eine gute Erziehung genossen haben. Hierfür sprechen die Neigungen ihres Vaters, der trotz vieler Untugenden sehr an Kultur und Musik interessiert war. Er holte Wissenschaftler und Philosophen an seinen Hof und diskutierte mit ihnen. Daher wird er auch für eine standesgemäße Ausbildung seiner Kinder gesorgt haben. Durch ihren Vater, Ptolemäus den VII., Neos Dionysos, entstammte Kleopatra die VII. In gerader Linie dem makedonischen Adel. Ihr Vorfahre Ptolemaios der I. war ein Offizier Alexanders des Großen gewesen. Plutarch, ein antiker griechischer Schriftsteller, berichtet, dass Kleopatra außerägyptisch, auch äthiopisch, die Sprache der Troglodyten, hebräisch, arabisch, syrisch, medisch, Pardisch und weitere Sprachen beherrscht habe. Ihre Muttersprache war wie die der gesamten ptolemäischen Führungsschicht griechisch. Sie soll die erste ihrer Familie gewesen sein, die während deren 300-jähriger Herrschaft über Ägypten auch Ägyptisch sprechen konnte. Das war nicht selbstverständlich, da die Dynastie der Ptolemäer makedonischer Herkunft war. Machtpolitisch war Ägypten damals stark von Rom abhängig. Daher ging Ptolemaios XII., als er 58 vor Christus durch einen Aufstand aus Alexandria vertrieben wurde, nach Rom, um dort Unterstützung für seine Wiedereinsetzung als Herrscher zu erlangen. Es ist ungewiss, ob Kleopatra ihren Vater nach Rom begleitete oder wie ihre Geschwister in Ägypten blieb. Vielleicht ist sie mit jener 11-jährigen libyschen Königstochter zu identifizieren, die um 58 vor Christus ihrer verstorbenen Zofe in Athen ein Grab errichten ließ. Dann wäre sie mit ihrem Vater über Athen nach Rom gereist. Sicher war sie jedenfalls nicht an der Entmachtung ihres Vaters durch Berenike des Vierten und deren Mutter Kleopatra der Sechsten beteiligt. Sonst hätte Ptolemaios XII., der Berenike den Vierten nach seiner 55 vor Christus mit römischer Militärhilfe erfolgten Rückkehr nach Ägypten hinrichten ließ, Kleopatra nicht zu seiner Nachfolgerin bestimmt. Dass sie eine gute Beziehung zu ihrem Vater hatte, legt auch der von ihr nach ihrer Machtübernahme gewählte Beiname Philopator, die Vaterliebende, nahe. Als römischer Kavallerieführer trug Kleopatras späterer Geliebter Marcus Antonius wesentlich zur gewaltsamen Wiedereinsetzung von Ptolemäus XII. Bei und sah dabei wohl erstmals die 15-jährige Kleopatra, die ihn schon damals fasziniert haben soll. Um seine Rückführung zu finanzieren, hatte Ptolemaios XII. Hohe Kredite aufgenommen und besonders sein zum Finanzminister beförderter Hauptgläubiger Gaius Rabirius Postumus beutete Ägypten derart aus, dass er schließlich flüchten musste. Das gierige und herrische Benehmen der Römer dürfte die frühreife und stolze Kleopatra sicher nicht unberührt gelassen haben. Ptolemaios XII. Gab seinen 4 noch lebenden Kindern den Titel »Neue geschwisterliebende Götter« und ernannte wahrscheinlich 52 vor Christus, kurz vor seinem Tod, Kleopatra zur Mitregentin. Sie bestieg gemäß dem Testament ihres Vaters nach dessen Ableben etwa im März 51 vor Christus zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios XIII. Den Thron. Das Geschwisterpaar ging nach diesem letzten Wunsch auch eine Geschwisterehe ein, was ptolemäischer Tradition entsprach. Dennoch entspann sich ein Machtkampf. Von Anfang an dürfte Kleopatra versucht haben, allein zu regieren. Sie hatte die harten Machtkämpfe zwischen ihrem Vater und ihrer älteren Schwester miterlebt und aufgrund ihrer Bildung sicher auch Einblick in die Praxis ptolemäischer Politik und Machtkonsolidierung erhalten, die bis zu Verwandtenmorden reichte. Jedenfalls ging sie zum Erhalt ihrer Herrscherstellung immer rücksichtslos gegen ihre Geschwister vor. Offenbar gleich bei ihrer Thronbesteigung nahm die 18-jährige Kleopatra den Machtkampf mit 3 einflussreichen Hofleuten auf, welche die Interessen ihres erst 10-jährigen Brudergemahls Ptolemäus XIII. Vertraten und als dessen Vormünder fungierten. Der mächtigste dieser 3 Männer war der Minister und Eunuch Podeinos. Dann folgten die Truppenbefehlshaber Achillas und der Rhetoriklehrer des jungen Königs Theodotos von Chios. Die willensstarke Kleopatra wollte sicher nicht das ptolemäische Recht akzeptieren, dass jedem König einer Gemeinschaftsregierung eine Vorrangstellung vor seiner Mitregentin einräumte und damit den hinter Ptolemäus XIII. Stehenden Männern die eigentliche Macht in die Hand gegeben hätte. Im Spätsommer 49 vor Christus wurde Kleopatra durch die Ratgeber ihres Brudergemahls von der Regierung ausgeschlossen. Denn etwa seit September 49 vor Christus wurden Papyri nur noch nach Ptolemäus dem 13. datiert, während Kleopatra nicht mehr erwähnt wird. Sie zog sich Malalas zufolge zunächst von Alexandria nach Oberägypten in die Thebais zurück, wo sie auch später beliebt war. Im Herbst 49 vor Christus erkannte derjenige Teil des Senats, der Pompeius unterstützte und in Thessalonike zusammentrat, Ptolemäus den 13. als ägyptischen König an, aber offenbar nicht Kleopatra, da sie nicht genannt wird. Damit bestätigte Pompeius unter dem Druck seiner Lage die Machtverhältnisse in Ägypten und Kleopatra musste bald danach ihr Land verlassen. Für den Versuch, den Thron zurückzuerobern, warb Kleopatra arabische Söldner in Palästina, unter anderem in der bedeutenden Stadt Askalon, die 49 bis 47 vor Christus Münzen mit ihrem Bild herausgab. Bald musste Ptolemaios der 13. mit seinen Ratgebern und der Armee, zu der auch die Gabiniani zählten, zur Verteidigung seiner Herrschaft in die Nähe des ägyptischen Grenzpostens Pelusion marschieren, wo er im Sommer 48 vor Christus gegenüber den Truppen seiner Schwester ein Lager bezog. Unerwartet erschien aber damals Pompeius Magnus an der ägyptischen Küste, um nach seiner Niederlage gegen Caesar in der Schlacht von Pharsalos wegen seiner guten Beziehungen zu den Ptolemäern Aufnahme zu erbitten. Doch die Ratgeber Ptolemaios des 13. wollten Ägypten nicht in den römischen Bürgerkrieg hineinziehen lassen und sich nicht Caesar zum Feind machen. Aus taktischen Erwägungen ließen sie daher Pompeius ermorden. 2 Tage später, am 27. Juli 48 vor Christus, landete Caesar in Alexandria. Er betrachtete den Mord an Pompeius nicht als Versuch, Ptolemaios neutral zu bleiben, sondern als Parteinahme für sich, ließ sich im Palast nieder und benahm sich so herrisch, dass er den Unmut der Alexandriner auf sich zog. Caesar verlangte auch die Zahlung einer großen Geldsumme. Angeblich eine noch nicht beglichene Schuld des verstorbenen Ptolemaios des 12. für seine Rückführung. Außerdem wollte er den ägyptischen Thronstreit gemäß dem Testament von Ptolemaios dem 12. schlichten, das die gemeinsame Herrschaft von Kleopatra und Ptolemaios dem 13. unter den Schutz des römischen Volkes gestellt hatte. Die Forderungen Caesars liefen darauf hinaus, dass die verfeindeten Geschwister ihre Armeen entlassen, nach Alexandria kommen und seinen Schiedsspruch akzeptieren sollten. Ptolemaios reiste zwar mit seinem Schützling nach Alexandria, ließ seine Armee aber unter Befehl von Achillas einsatzbereit bei Pelusion zurück. Kleopatra verhandelte zunächst über Boten mit Caesar, bat ihn aber bald um eine persönliche Zusammenkunft. Zur Wiederherstellung ihrer früheren Machtstellung konnte ihr schließlich nur das Eingreifen des römischen Feldherrn zu ihren Gunsten verhelfen. Da ihr Bruder aber mit allen Mitteln versuchte, sie an der Einreise nach Alexandria zu hindern, soll Kleopatra, gemäß Plutarch, in einem kleinen Boot bis in die Nähe des Königspalastes der Hauptstadt gefahren sein und sich bei einbrechender Nacht vor ihrem einzigen Begleiter, einem Sizilianer namens Apollodoros, in einem Bettsack versteckt, in den Palast zu Caesar haben tragen lassen. Dieser sei durch diese listige und riskante Aktion sofort beeindruckt gewesen. Schon nach kurzer Zeit begann wohl eine Affäre zwischen den beiden. Die junge Königin konnte dadurch hoffen, dass Caesar ihre Position im ptolemäischen Thronstreit nachdrücklich vertreten würde. Sie gewann seine Unterstützung bei der Forderung nach ihrer Wiedereinsetzung als Herrscherin Ägyptens, Lukan zufolge, unter anderem mit dem Hinweis, dass sie als Regentin gegenüber seinen Wünschen wesentlich gehorsamer als die Partei ihres Bruders wäre. Die größte Gefahr für ihn ginge von Ptolemaios aus. Für Caesar schien eine Beherrschung Ägyptens durch eine ihm persönlich ergebene Königin sicher verlockend. Gestaltete sich doch sein Verhältnis zu den Beratern des Königs von Anfang an schlecht. Diese wussten allerdings die Alexandriner und die ägyptische Armee hinter sich. Als Ptolemaios der 13. am Tag nach Kleopatras Ankunft seine Schwester bei Caesar antraf, floh er zornig und rief die Alexandriner zu Hilfe auf. Doch konnte Cäsar die beiden Geschwister scheinbar versöhnen und die Anerkennung Kleopatras als Mitregentin unter Berufung auf das Testament ihres Vaters durchsetzen. Zweifellos ein großer Erfolg für die Königin. Nun lebten Cäsar, Kleopatra und ihre Geschwister sowie Ptolemaios im Palast in einer angespannten Lage. Kleopatra schien nur durch Cäsars Unterstützung die gesamte Macht in den Händen zu halten. Ihre Gegner fürchteten, ihre Rache zu spüren zu bekommen und jeden Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu verlieren. So schürte Ptolemaios die Ablehnung der Alexandriner gegen den Römer und rief heimlich Achillas mit seinen Truppen nach Alexandria, die 5-mal stärker als Cäsars Streitmacht waren. Sicher war das Ziel der Militäraktion die Beseitigung des römischen Machthabers und seiner Geliebten. Daher kam es im nun ausbrechenden Alexandrinischen Krieg zum Kräftemessen zwischen den römischen Legionen und der von Achillas befehligten ägyptischen Armee. Cäsar musste sich wegen seiner geringen Truppenstärke mit der Königsfamilie als Geiseln im Palastviertel verschanzen, sich einstweilen auf dessen Verteidigung beschränken und auf Entsatz warten. Kleopatra hatte während des Krieges nur abwarten können. Der Tod ihres Bruders und weiterer mächtiger Feinde sowie ihre Beziehung zu Cäsar verliehen ihr jetzt eine starke Position. Der Diktator wollte sich eben mit Hilfe dieser Freundschaft durch die verbündete Monarchin die Ressourcen Ägyptens persönlich sichern und das reiche Land auch deshalb nicht zur römischen Provinz machen, weil er fürchtete, dass ein Gouverneur dort eine ideale Basis für eine mögliche Rebellion hätte, wo doch seine Alleinherrschaft noch keineswegs gesichert war. So blieb Kleopatra Königin. Wegen ihrer Unbeliebtheit bei den Alexandrinern stationierte Cäsar zu ihrer Unterstützung in Ägypten 3 Legionen, die aber auch ihre Treue zu Rom kontrollieren sollten. Zum Kommandeur dieser Besatzungstruppen ernannte er einen treuen, aber einflusslosen und von ihm direkt abhängigen Offizier namens Rufio. Unter Berücksichtigung der Tradition ernannte Cäsar den jüngsten 12-jährigen Bruder Kleopatras, Ptolemaios den 14. zum Mitregenten und vermählte wahrscheinlich auch beide Geschwister. Doch lag die gesamte Regierungsgewalt ausschließlich bei Kleopatra, die auf Münzen noch weiterhin nur ihr Porträt abbilden ließ und in Papyri-Datierungen von ihrem Bruder genannt wurde. Arsinoe musste Ägypten verlassen, an Cäsars Triumphzug 46 vor Christus teilnehmen und durfte nach Ephesos ins Exil gehen. Die ihr vor dem Krieg unterstellte römische Provinz Zypern fiel nun an Kleopatra. Gemäß Sueton und Appian unternahm Cäsar mit Kleopatra eine Vergnügungsreise per Schiff auf dem Nil bis nach Südägypten, doch habe sein Heer ihm nicht so weit folgen wollen. Die Mehrheit der ForscherInnen akzeptiert diese Tradition und sieht darin Cäsars politische Absicht durchscheinen, das neu gewonnene Land näher kennenzulernen, sowie eine Demonstration der neuen Machtverhältnisse gegenüber den oberägyptischen BewohnerInnen. Cäsar und Kleopatra galten zusammen als eingespieltes Team. Der Kaiser lud Kleopatra nach Rom ein und versprach ihr, all ihre Wünsche zu erfüllen. Mit seiner Hilfe konnte sie ihre Machtstellung in ihrem Reich bewahren und mit Antonius an ihrer Seite gelang es ihr sogar, ihr Land zu verbessern. Am 23. Juni 47 vor Christus kam Kleopatras Sohn zur Welt. Es gab also Kleopatra-Kinder, die allen Anschein nach von Cäsar waren, auch wenn viele ihre Zweifel daran hatten. Sie benannte ihn Ptolemaios Kaiser, was die lateinische Abstammung des Namens Cäsars war. Mit dem Tod Cäsars hatte Kleopatra ihre Machtstellung im Römischen Reich verloren. Im Testament des Diktators wurde sie nicht erwähnt, bald herrschten erbitterte Kämpfe um seine Nachfolge und die Königin musste als Hassobjekt vieler Senatoren sogar um ihr eigenes Leben fürchten. So flohen Kleopatra und ihre Begleiter sehr bald aus Rom und kehrten an den Nil zurück. Nachdem Cäsar im Jahr 44 vor Christus ermordet worden war, bildete Kleopatra eine enge Beziehung zu Marcus Antonius, einem der römischen Triumviren. Die beiden hatten eine romantische Beziehung und bekamen 3 Kinder zusammen. Doch ihre Allianz mit Antonius führte zu einem Krieg mit Octavian, einem anderen Triumvirn und späteren Kaiser Augustus. Im Jahr 31 vor Christus wurden Kleopatras Flotte und Armee von Octavian in der Seeschlacht von Actium besiegt. Sie flohen zurück nach Ägypten. Dort wurde ihnen von Octavian die Kapitulation angeboten. Kleopatra fürchtete jedoch, von Octavian nach Rom gebracht und in einem Triumphzug vorgeführt zu werden, und beschloss daher, Selbstmord zu begehen. Es gibt verschiedene Berichte darüber, wie Kleopatra sich das Leben nahm. Eine der bekanntesten Versionen besagt, dass sie sich mit einer Schlange, vermutlich einer Kobra, das Gift injizierte. Es wird jedoch auch spekuliert, dass sie Gift in einem Kelch zu sich nahm oder durch den Biss in eine mit Gift präparierte Feige starb. Wie genau Kleopatra gestorben ist, bleibt jedoch ungewiss, da es keine eindeutigen historischen Aufzeichnungen darüber gibt. Mit dem Tod von Kleopatra endete das Ptolemäerreich und Ägypten wurde eine römische Provinz. Rezeption. Nachdem Kleopatra als Herrscherin zusammen mit ihren Kindern und ihrem Partner Marcus Antonius in ihrem Einflussbereich eine umfassende herrschaftliche Selbstrepräsentation entfaltet hatte, spaltete sich nach ihrer Niederlage die Erinnerung an sie in einen positiven und einen negativen Strang. In der lateinischen Literatur der römischen Kaiserzeit dominiert eine negative Darstellung, die in hohem Maße durch die Propaganda des Augustus geprägt ist. In Ägypten hingegen wurde Kleopatra noch lange kultisch verehrt. In zahlreichen arabischen Quellen des Mittelalters erscheint Kleopatra, wobei sie als Baumeisterin, Gelehrte und Ärztin hervortritt. Um ihre Person rankten sich auch märchenhafte Liebesgeschichten. Insgesamt ist ihr Bild eher positiv besetzt, was im Gegensatz zu der europäischen Kleopatra-Rezeption des Mittelalters steht. Diese setzte in Europa erst seit dem 14. Jahrhundert wieder ein, als ein verstärktes, bis heute nicht abreißendes Interesse an Kleopatra im Zuge der Wiederentdeckung der Antike erwachte.
Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.
Thank you.